Hallo und herzlich willkommen zu PsychKnowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EuroFH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EuroFH. In der heutigen Folge ist Laura Hippe zu Besuch bei mir und spricht mit uns über das Thema chronische Schmerzen und wie und ob das zur Stigmatisierung auf dem Arbeitsplatz führt. Ein super wichtiges und auch super spannendes Thema, was Laura nicht nur wissenschaftlich untersucht hat, sondern was sie auch ganz persönlich betrifft. Und Laura hat sich bei uns gemeldet und eben aufgezeigt, dass die Erfahrungen, die sie gemacht hat, aber eben auch die Ergebnisse aus ihrer Forschung spannend für uns sind und dass sie sie gerne mit euch teilen würde. Hallo Laura, toll, dass du heute da bist und ja mit uns darüber sprichst, was deine Lebensgeschichte ist, aber eben auch dadurch zeigst, wie viel Praxisbezug die Forschung im Studium haben kann.
Hallo Franzi, ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute bei dir zu Gast zu sein.
Schön, dann lass uns aber, bevor wir inhaltlich sprechen, nochmal ganz kurz darauf schauen, wer du eigentlich bist, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, mit wem ich heute spreche. Laura ist klinische Psychologin und hat gerade das Masterstudium abgeschlossen. Ziemlich zeitgleich mit dem Beginn des Masters hat sie eben nicht nur einen Job in der ambulanten Betreuung von psychisch erkrankten Menschen angefangen, sondern ist selbst auch an chronischen Schmerzen erkrankt und war deshalb fast ein Jahr lang arbeitsunfähig. Und das nur so nebenbei, wir haben diese Folge auch mehrfach verschieben müssen, weil es dir echt nicht gut ging, Laura. Ich bin ganz gespannt, was du eben später auch dazu erzählen wirst, was dir durch die schwere Zeit geholfen hat. Während dieses Jahres der chronischen Erkrankung hat sie erfahren, dass das aber eben nicht nur sie betrifft, sondern dass ganz, ganz viele Menschen das Thema chronische Schmerzen betrifft. Und aus diesem Grund hat sie sich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema auseinandergesetzt, nicht nur chronischer Schmerz, sondern auch, ob Menschen, die daran leiden, ja an Stigmatisierung am Arbeitsplatz noch zusätzlich leiden. Heute steht sie glücklicherweise wieder voll im Berufsleben und neben ihrem Hauptberuf ist sie selbstständig und bietet Coaching für Studierende und psychologische Beratung in der Zukunftsschmiede an. Laura, kannst du uns zu Beginn mal einordnen, wie chronischer Schmerz, den man ja eher physisch wahrscheinlich betrachten würde, eine psychologische Betrachtungsweise bekommt?
Ja, sehr gerne. Also zunächst ist es vielleicht einmal wichtig zu erwähnen, dass Schmerz nicht an der Verletzung an sich, sondern im Gehirn entsteht. Die meisten kennen das vermutlich das Phänomen, dass wir Verletzungen gar nicht wahrnehmen, weil wir abgelenkt sind. Oder aber, dass uns bereits ausgeheilte Verletzungen und Schmerzen, wenn wir nur daran zurückdenken. Schmerz ist also immer eine persönliche Erfahrung, die von unserem Gehirn gesteuert wird. Je mehr Signale quasi von einer Verletzung über die Nervenfasern zum Gehirn geschickt werden, desto mehr Schmerz spüren wir. Das ist übrigens auch der Grund, warum so ein kleiner Schnitt im Finger trotz der kleinen Verletzung so wehtut. Weil dort einfach super viele Nerven sitzen, die Infos ans Gehirn weitersenden. Akuter Schmerz ist also super sinnvoll, um uns zu schützen. Chronischer Schmerz allerdings hat keine sinnvolle Schutzfunktion mehr. Der entsteht, wenn Schmerzen anhalten, obwohl der körperliche Schaden bereits ausgeheilt ist, weil das Gehirn einfach weiterhin Schmerzreize sendet. In der Diagnostik sprechen wir da von einem Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten. Man geht davon aus, dass chronische Schmerzen einem sogenannten biopsychosozialen Modell zugrunde liegen, also biologische, psychologische und soziale Ursachen und Folgen hat.
Kannst du das mal noch mal ein bisschen genauer erklären, bitte?
Ja, also zum einen liegen dem anhaltenden Schmerz plastische Veränderungen im Gehirn zugrunde. Das heißt, je länger beispielsweise mein Finger Schmerzsignale an mein Gehirn sendet, desto wichtiger wird dieser Reiz eingestuft. Das führt dazu, dass immer mehr Nervenverbindungen entstehen, um den Schmerzreiz also noch besser und effektiver zum Gehirn zu befördern. Ähnliche Effekte haben auch psychosoziale Einflüsse auf die Schmerzchronifizierung. Zum Beispiel grübel oder denke ich viel an den Schmerz? Ist der Schmerz nämlich mit vielen, meist natürlich negativen Emotionen verbunden? Habe ich Konflikte oder Sorgen, die durch den Schmerz entstehen? Das alles sind Faktoren, die den Schmerz für mein Gehirn total wichtig werden lässt. Aber auch sogenannte destruktive Bewältigungsmechanismen, also so wie Durchhalteverhalten oder Katastrophisieren von Gedanken, das führt alles zu chronischen Schmerzen. Es gibt also eine Vielzahl an psychologischer Faktoren, die das Entstehen von chronischen Schmerzen begünstigen.
Okay.
Auch psychische Krankheiten können übrigens zu chronischen Schmerzen führen oder sie begünstigen. Also 70% der Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden, haben auch eine Depression. Suchterkrankungen zum Beispiel treten auch sehr häufig zusammen mit chronischen Schmerzen auf. Allerdings nicht nur, wie man vermuten würde, als Folge durch die Behandlung mit Medikamenten, sondern auch als Ursache.
Okay.
Die Komorbidität von Traumafolgestörungen, also die Anzahl von Leuten, die eine Traumafolgestörung und chronischen Schmerzen haben, ist sogar noch höher. Schon das Erleben von einem einzelnen Psychotrauma ist ein Prädiktor dafür, im späteren Leben einmal an chronischen Schmerzen zu erkranken. chronische Schmerzen sind da ein super psychologisch relevantes Thema.
Total. Also aus der Perspektive habe ich es überhaupt noch nicht betrachtet. Und jetzt hast du gerade gesagt, also hast das Beispiel Schnitt am kleinen Finger genommen. Jetzt kann ich mir relativ wenig darunter vorstellen, dass das sozusagen zu einem chronischen Fingerschmerz führt. Und wenn man so an chronische Schmerzen denkt oder an Menschen, die sagen, sie haben chronische Schmerzen, dann denkt man eigentlich häufig an Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen. Ist das alles oder kann eben aus der Logik, die du gerade erklärt hast, ja, können da chronische Schmerzen überall entstehen?
Rücken- und Kopfschmerzen sind natürlich so der Klassiker. Mhm. Chronischer Schmerz an sich ist aber nicht auf eine bestimmte Erkrankung oder Schädigung gekoppelt. Er kann generell super viele verschiedene Areale betreffen und immer dort entstehen, wo Schmerzen, aus welchen Gründen auch immer, persistieren.
Okay.
Es gibt auch Erkrankungen, da betrifft er zum Beispiel den ganzen Körper, wie bei der Fibromyalgie.
Okay, was ist das? Fibromyalgie?
Fibromyalgie ist eine chronische Schmerzerkrankung, wo Menschen, die daran betroffen sind, eigentlich im ganzen Körper oder an ganz vielen unterschiedlichen Körperarealen chronische Schmerzen haben, die nicht erklärbar sind. Mhm. Also die sind nicht auf eine gewisse Verletzung zurückzuführen oder so. Und das geht zum Beispiel mit Erschöpfung einher und ja, Schmerzen im ganzen Körper.
Klingt unschön, ja.
Ja, eine besonders schwere andere chronische Erkrankung ist zum Beispiel das komplexe regionale Schmerzsyndrom, abgekürzt mit CRPS. Mhm. Das entsteht häufig durch Brüche oder andere Verletzungen und auch sehr häufig nach Operationen. Sehr häufig leiden Menschen tatsächlich unter chronischen Rückenschmerzen. Studien zufolge hängt das tatsächlich sehr eng mit der Arbeitszufriedenheit bzw. der Arbeitsunzufriedenheit zusammen. In meinem Fall sind es Nervenschmerzen im Gesicht. Es gibt also ganz viele unterschiedliche Erkrankungsbilder.
Ja, klingt so und klingt halt auch, als wenn man also überhaupt nicht ganz klar umfassen kann sozusagen, wo das Problem überhaupt herkommt und natürlich dann auch ja die psychologischen Komponenten und Reha-Möglichkeiten ganz, ganz unterschiedlich sein müssen. Kannst du uns mal sagen, was für Auswirkungen haben denn chronische Schmerzen aufs Berufsleben oder vielleicht auch auf die Partnerschaft? Können wir darauf mal einen Blick werfen?
Ja, klar. Also zu Beginn hatte ich ja bereits das biopsychosoziale Modell einmal kurz erwähnt. Generell ist es so, dass chronische Schmerzen fast immer zu Beschwerden auf allen drei Ebenen führen, also der biologisch-organischen, der sozialen und der psychischen Ebene, was dann wiederum den Schmerz zusätzlich verstärken kann. Chronische Schmerzen führen besonders so in Hochphasen zu großer Erschöpfung, schneller Reizbarkeit und dem Verlust von Autonomie und Selbstwertgefühlen. Das ist für eine Partnerschaft natürlich total belastend. Der Alltag ändert sich durch die Erkrankung komplett. Nicht nur, dass der Körper völlig ausgelaugt ist und man immer mehr Pausen benötigt, sondern häufig hat man auch noch wöchentlich mehrere Therapien. Physio, Ergo, Psychotherapie oder Krankengymnastik, die sehr zeitaufwendig sind. Aus eigener Erfahrung weiß ich wirklich, dass es sich manchmal so anfühlt, als ob man zwei Leben in eins pressen muss, obwohl man eigentlich nur die Kraft für ein halbes hat.
Oh yeah.
Da bleibt der Partner natürlich oft auf der Strecke. Mhm. Aber natürlich auch den Partner in so einer schlechten Verfassung zu sehen, das macht natürlich was mit einem und das führt auch immer wieder dazu, dass Beziehungen scheitern oder der Partner eines chronisch Schmerzkranken selbst Lebensqualität einbüßt oder sogar selbst Symptome einer psychischen Erkrankung entwickelt. Im Berufsleben kann das natürlich zu häufigeren Fehlzeiten führen, verringerter Leistungsfähigkeit, Konzentrationsprobleme und auch Reizbarkeit. Ganz wichtig, kann, aber nicht muss. Mhm. Viele Menschen mit chronischen Schmerzen müssen häufig um ihre Arbeitsplätze fürchten. Zum Beispiel, weil der Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen nicht an die Bedürfnisse des Arbeitnehmers anpasst oder auch einfach nicht anpassen kann. Bei vielen Jobs ist das ja auch einfach leider nicht möglich. Einige Erkrankte sind sogar gezwungen, ihren Job aufzugeben oder Stunden zu reduzieren, was dann natürlich zu finanziellen Schwierigkeiten führt, wenn die Erkrankung es unmöglich macht, den Job auszuüben. Ein weiteres häufiges Problem ist ein Mangel an erlebter sozialer Unterstützung oder eben Stigmatisierungen. Und das, obwohl man eigentlich weiß, dass eine erfolgreiche Rückkehr an den Arbeitsplatz ein wichtiger Indikator für eine erfolgreiche Behandlung von chronischen Schmerzen ist.
Und genau zu diesem Stigma hast du ja dann auch geforscht. Und jetzt lass mich noch mal ganz kurz fragen, ist es aus Eigeninteresse entstanden, weil du diesen Stigmatas, also weil die dir begegnet sind? Hast du selber diese Erfahrungen gemacht?
Also bis zu meinem Erkranken war mir gar nicht bewusst, wie viele Menschen unter chronischen Schmerzen leiden. Mhm. Durch meine Erkrankung habe ich mich dann intensiv mit dem Thema beschäftigt, um mir auch selbst bestmöglich helfen zu können.
Sehr gut, ja.
Die Wartezeiten für Fachärzte sind ziemlich lang. Mhm. Und da muss man eben gucken, was man für sich selber machen kann.
Ja, richtig toll, dass du daraus eine Forschungsarbeit gemacht hast. Also und auch schön, dass die Eurofast zugelassen hat. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Und was wolltest du herausfinden? Also was war, hat dich sozusagen innerlich angetrieben?
Es ist so, chronische Schmerzen sind zum einen häufig nicht sichtbar, zum anderen sind nicht alle gleich.
Hatten wir ja schon, ja.
Es gibt Tage, die können schmerzfrei sein und es gibt Tage, an denen kann man seinen Alltag einfach nicht bewältigen. Im Gegensatz zum gebrochenen Bein habe ich aber keinen Gips und man sieht mir meine Erkrankung nicht an. Das führt halt manchmal zu Unverständnis und viele Menschen fragen sich vielleicht, ist sie wirklich so krank? Trotzdem muss das Leben ja irgendwie weitergehen. Meine Erfahrung ist, dass es für Nicht-Betroffene oft ganz, ganz schwierig ist zu verstehen, dass Menschen mit chronischen Schmerzen die meiste Zeit unter Schmerzen, oft auch starken Schmerzen stehen, während sie trotzdem einkaufen, arbeiten, Ausflüge machen oder sogar Spaß haben. Während wir können uns einfach keine Pause von dem Schmerz gönnen. Und wenn wir trotzdem leben wollen, dann müssen wir einen Umgang damit finden. Das bedeutet aber nicht, dass der Leidensdruck nicht da ist.
Und man kann wahrscheinlich auch nicht irgendwie sagen, also vorhersehen, ne? Heute wird es ein schmerzfreier Tag oder morgen wird es mir gut gehen. Und dann sind natürlich irgendwie auch Planungen, die du gemacht hast auf der Arbeit oder auch mit Freunden, Urlaub und so, irgendwie völlig unkalkulierbar geworden. So stelle ich mir das jetzt zumindest vor, nach dem, was du gesagt hast. Ist das so?
Ja, ja, genau. Oder so Podcast-Aufnahmen.
Ja, stimmt. Ja,
genau. Es gibt natürlich schon psychologische oder einfach Komponenten, die es einem ein bisschen helfen, mit der Zeit herauszufinden, was Schmerz verschlimmert und verbessert. Aber es gibt natürlich auch einfach Einflussfaktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Ne? Gerade bei Nervenschmerzen ist das zum Beispiel oft das Wetter oder die Temperatur.
Ja, das ist tatsächlich sowas, was man irgendwie ganz oft hört, so Wetterfühligkeit, aber es ist tatsächlich so, ja?
Ja, ist tatsächlich so. Also bei Erkrankungen, die jetzt was mit dem Skelett zu tun haben, ne, wie Arthrose zum Beispiel oder Bandscheibenvorfälle, da hat man diese Wetterfühligkeit. Bei mir, also bei den Nervenschmerzen, ist es eher, wenn Wind an eine betreffende Stelle kommt oder wenn es kalt ist und ich dadurch angespannter bin, dann hat das natürlich Auswirkungen auf meinen Nervenschmerz.
Ach krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also das macht mich irgendwie total betroffen, wenn wir jetzt darüber reden. Aber lass uns trotzdem mal ja nochmal zurück sozusagen zu deiner Forschungsarbeit gehen. Jetzt wissen wir sehr genau, oder ich glaube, jeder hat sehr gut verstanden, warum du dich damit beschäftigst oder beschäftigt hast auch. Und jetzt möchte ich aber nochmal von dir wissen, ja, was wolltest du eigentlich genau herausfinden? Weil wir haben vorhin gesagt, du hast über Stigmatisierung am Arbeitsplatz vor allen Dingen geforscht. Dazu haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.
Ja, ich habe super viele Menschen kennengelernt, die an chronischen Schmerzen leiden und Schwierigkeiten durch Stigmatisierung haben. Sei es, weil man ihnen die Erkrankung nicht glaubt oder weil man ihnen die Schwere der Erkrankung nicht glaubt oder sei es, weil es einfach zu anderen sozialen Schwierigkeiten kommt. Du hattest das ja vorhin angesprochen, dass das manchmal wenig planbar ist. Und dann kommt es natürlich schon durchaus zu Konflikten, wenn jemand immer wieder Verabredungen absagt oder solchen Sachen. Chronischer Schmerz ist so vielseitig und trotzdem haben wir alle recht ähnliche Erfahrungen gemacht. Gleichzeitig habe ich eben viele Studien gefunden, die belegen, dass die Stigmatisierung am Arbeitsplatz zu einer Verschlimmerung des chronischen Schmerzes führt. Während eine erfolgreiche Rückkehr auf den Arbeitsplatz und eine gute erlebte soziale Unterstützung eben sehr viel zum Heilungsprozess beitragen. Da wollte ich natürlich schon wissen, ob chronischer Schmerz auch im Arbeitskontext so stigmabehaftet ist und vor allem, ob man wirklich nur aufgrund dem Vorhandensein einer Erkrankung stigmatisiert wird.
Okay, also spannende Frage. Und wie hast du dich der genähert und was hast du rausgefunden?
Also zunächst habe ich in einer kleinen Vorerhebung Probanden in meinem erweiterten Umfeld befragt, welche Eigenschaften sie einer schmerzkranken Person zuschreiben würden. Dazu mussten sie aus einem Katalog von etwa 30 Adjektiven 10 auswählen und in eine Rangfolge bringen. Da befanden sich so Adjektive wie kompetent, fleißig, ehrlich, belastet, also alles zwischen offensichtlich stigmatisierend und offensichtlich gerechtfertigt. Die 14 relevantesten Adjektive wurden dann in die Haupterhebung genommen. In der Haupterhebung wurden die Probanden in 3 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe bekam ein Fallbeispiel präsentiert.
Und sag nochmal, deine Probanden waren ganz normale, also du hast nicht mit chronisch Kranken gearbeitet, sondern einfach wild um sich geschossen und gesagt, hey, denk mal an Menschen.
Genau. In jeder Gruppe ging es quasi um einen neuen Kollegen, der trotz einer Woche Einarbeitung immer noch wesentliche Arbeitsschritte vergessen hat und Fehler macht. Und dann sollte man sich quasi diesen Kollegen vorstellen
Ja.
In der Kontrollgruppe war der neue Kollege geschlechterneutral und es gab halt keinen Hinweis darauf, dass er eine Erkrankung haben könnte.
Mhm.
In den Experimentalgruppen handelte es sich einmal um einen Kollegen und einmal um eine Kollegin und es erfolgte eben der Hinweis, dass die Person unter einer chronischen Schmerzerkrankung leidet. Es gab aber jetzt keine weiteren Infos über die Art oder die Schwere der Erkrankung.
Okay.
Nachdem die Probanden das Fallbeispiel präsentiert bekommen haben, sollten alle drei Gruppen den neuen Kollegen oder die neue Kollegin hinsichtlich der Adjektive beurteilen. Und zwar waren das die Adjektive abgelenkt, schwierig, empfindlich, kompromissbereit, zuverlässig, kompetent, verantwortungsbewusst, motiviert, aufrichtig, anfällig, hartnäckig und belastet. Also man merkt quer durch die Bank.
Ja.
In den Experimentalgruppen sollten die Probanden dann zusätzlich am Ende angeben, ob sie die Fehler in der Einarbeitung auf die Schmerzerkrankung zurückführen würden.
Okay. Mhm. Und dann hast du was gemacht?
Statistisch habe ich dann geprüft, ob es zwischen den Gruppen einen Unterschied gibt. Also ob eine Person in Bezug auf ihre Eigenschaften anders wahrgenommen wird, nur aufgrund des Hinweises, dass sie an einer chronischen Schmerzerkrankung leidet und ob das Geschlecht hierbei eine Rolle spielt.
Ich bin ganz gespannt, was du rausgefunden hast. Ich habe eine Ahnung.
Ja, also ich möchte hier nochmal anmerken, dass es wirklich um Persönlichkeitseigenschaften geht.
Ja.
Ne? Also nicht
genau,
irgendwie
ja.
um Leistung oder so, wo man vielleicht noch, ne? Sondern wirklich um die Eigenschaften, persönliche Eigenschaften einer Person. Ich konnte zeigen, dass Menschen mit einer chronischen Schmerzerkrankung anders in Bezug auf ihre Eigenschaften wahrgenommen werden als gesunde Menschen. Menschen mit chronischen Schmerzen werden tatsächlich als belasteter, aber auch motivierter wahrgenommen als Menschen ohne chronische Schmerzerkrankung.
Mhm.
Außerdem werden ganz speziell Frauen mit einer chronischen Schmerzerkrankung als anfälliger wahrgenommen. Und das nur aufgrund eines kleinen Nebensatzes.
Das ist tatsächlich, also das ist genau das, was ich auch erwartet hätte. Und es ist irgendwie verrückt und spannend, dass es auch so ist, ehrlicherweise. Und es macht einen auch ein bisschen traurig, finde ich immer, weil man weiß darum und es passiert trotzdem. Okay, aber was für Schlüsse hast du denn jetzt daraus gezogen? Also jetzt haben wir rausgefunden, dass es so ist und jetzt ist ja immer die Frage, die ich mir stelle, wenn ich eine Forschungsarbeit mache, wenn ich das Problem identifiziert habe und weiß, was es ist so, wie kann ich damit vielleicht den Umgang von chronischen Schmerzpatienten oder mit chronischen Schmerzpatienten auch verbessern? Also was hast du am Ende diskutiert in deiner Arbeit?
Ja, also zum einen habe ich herausgefunden, dass Menschen negativer bewertet werden als ihre Kollegen, nur aufgrund dessen, dass sie eine chronische Schmerzerkrankung haben, aber eben auch ohne Auskunft über Art und Schwere.
Mhm.
Kombiniert mit dem Wissen, dass Stigmatisierung zum schlechteren Heilungsverlauf und einem erhöhten Schmerz führt, ist das natürlich schon sehr besorgniserregend.
Total, ja.
Gleichzeitig werden Menschen mit chronischen Schmerzen aber auch motivierter wahrgenommen, was für mich schon für eine gewisse Anerkennung der Arbeitsleistung spricht.
Mhm.
In jedem Fall ist chronischer Schmerz für Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine Herausforderung, das ist keine Frage. Ich denke, den meisten Arbeitnehmern ist gar nicht bewusst, wie viele ihrer Angestellten unter chronischen Schmerzen leiden, nämlich bis zu 20% der Arbeitnehmer in Europa.
Ach krass, das ist ja jeder Fünfte.
Ja, und klar, auch wenn chronische Schmerzen sich natürlich auswirken, gibt es wissenschaftlich keinen Beleg dafür, dass chronisch Schmerzkranke per se mehr belastet sind als Menschen durch andere Belastungen im Alltag.
Mhm.
Es gibt auch keine Belege dafür, dass Menschen mit chronischen Schmerzen nicht einen mindestens genauso guten Job machen können, auch wenn das natürlich oft viel Krankheitsmanagement verlangt.
Damit meinst du so Sachen wie Termine unter einen Hut bringen wahrscheinlich auch.
Genau.
Und natürlich auch eine gewisse Flexibilität. Ne? Ich stelle mir vor, dass in Berufen, wo viel Büroarbeit tätig ist, dass sozusagen die Flexibilität zu sagen, ey, mach einfach alles, wann du Zeit hast und wann es dir gut geht. Ob das von 9 to 5 oder von 22 bis 1 Uhr ist, ist mir ja egal. Hauptsache, die Arbeit ist gemacht. In solchen Jobs kann man natürlich damit auch sehr, sehr gut umgehen, ne? Denke ich mir, ja.
Ja, ist natürlich auf der einen Seite die Termine unter einen Hut bringen, auf der anderen Seite dann trotzdem Zeit für Pausen zu haben und auf seinen Körper zu achten, weil mitunter gibt's viele Erkrankungen oder sehr häufig ist das so, dass wenn man sich natürlich dann überstrapaziert, dass man der Schmerz sich dann erstmal verstärkt. Und leider ist es nicht so planbar, dass chronische Schmerz einmal eins ist nicht so, dass ich weiß, okay, heute mache ich ein bisschen zu viel, dann geht's mir 2 Tage schlecht und übermorgen geht's dann wieder.
Ja, okay.
Sondern das kann natürlich auch dann einfach wochenlang anhalten. Oder es kann auch einfach gar nichts passieren, ne?
Mhm.
Das heißt, man muss einfach für sich individuell gucken, wie man die Krankheit am besten managt, ne? Wir wissen halt einfach, dass eine gute Arbeitsatmosphäre den Heilungsverlauf unterstützt.
Mhm.
Für den Umgang mit chronischen Schmerzen und chronischen Schmerzerkrankten vor allem bedeutet das also, dass Arbeitgeber ihre schmerzkranken Mitarbeiter unterstützen sollten. Ebenso sowohl psychisch durch das Ernstnehmen der Erkrankung als auch durch Anpassung des Arbeitsplatzes. Und bestenfalls, wie du ja auch schon gesagt hast, flexible Arbeitszeiten und Bedingungen. Keinesfalls sollten Menschen mit chronischen Schmerzen nur aufgrund des Vorhandenseins ihrer Erkrankung in Schubladen gesteckt werden oder bewertet werden. In meiner Arbeit konnte ich wirklich zeigen, dass wir dann noch viel Aufklärungsarbeit haben.
Das ist irgendwie auch total einfach gesagt, zu sagen, gut, wir müssen irgendwie schauen, dass du nicht nur aufgrund der Schmerzen bewertet wirst. Aber natürlich ist es auch total schwierig zu wissen, wie geht man mit den Menschen um? Und da, also das ist einfach nochmal eine persönliche Frage an dich. Wie würdest du dir denn wünschen, dass dein Arbeitgeber mit dir umgeht, so dass es für dich eine gute Arbeitsatmosphäre ist?
Ja, ich denke, ich würde mir wünschen, dass ich zum einen nicht auf die Erkrankung reduziert werde und dass man mir vielleicht auch Kompetenzen nicht abspricht oder dass man chronisch schmerzkranken Kompetenzen nicht abspricht, sondern einfach dafür sorgt, dass sie ihre Arbeit bestmöglich umsetzen können. Ich denke, also ich kann für mich sprechen, aber ich spreche auch für alle chronisch Schmerzkranken, die ich kenne und die ich in meinem Bekannten- und mittlerweile auch Freundeskreis habe. Wer schafft, mit so einer Erkrankung wieder seinen Alltag zu meistern und arbeiten zu gehen, der hat ein relativ hohes Maß an Planungsfähigkeit, kann die Krankheit managen, hat wirklich gelernt oder auch auf die harte Tour lernen müssen, wie man am besten auf seinen Körper und auch auf die Bedürfnisse hört. Das heißt, ich würde mir einfach wünschen, dass auch Arbeitgeber darauf vertrauen, dass chronisch Schmerzkranke sich nicht darauf ausruhen oder nicht arbeiten möchten oder keine Leistung bringen möchten, sondern einfach auch ihnen einfach die Möglichkeit geben, aus ihrer Situation das Beste zu machen und bestmögliche Leistung zu bringen, so dass es beiden Seiten gut geht.
Ja, genau. Verstehe. Und kannst du noch mal ganz konkret sagen, was du aus deiner Forschung in Bezug auf deine eigene Situation hast lernen können? Also das war echt gerade ein super guter Praxistipp, fand ich. Vielen Dank dafür, auch für die Offenheit. Und ich mag da noch mal ein bisschen weiter bohren sozusagen, weil es ist einfach total schön, spannend aus der wissenschaftlichen Perspektive drauf zu gucken und zu sagen, Menschen haben eine Arbeit geschrieben, mit denen sie nicht nur eine Leistung erfüllt haben, die sie erfüllen müssen, um einen Abschluss zu haben, sondern, und so habe ich dich verstanden, da für sich selber was draus mitnehmen konnten. Und deshalb ist mir die Frage so wichtig, dich nochmal zu fragen, was hast du aus deinen Forschungen in Bezug auf deine eigene Situation gelernt?
Ich denke, vor allem hat es mich ermutigt, wieder zu arbeiten. Zum einen, weil es halt für den Heilungsverlauf gut ist und in meinem Fall auch wirklich war. Zum anderen auch ein wenig, um nicht einfach durch das Vorhandensein einer Krankheit oder einer Diagnose in eine Schublade gesteckt zu werden. Außerdem hat mir die Auseinandersetzung mit dem Thema ungemein in meinem Krankheitsmanagement geholfen, um Stück für Stück einfach die Bedingungen so anzupassen und überhaupt auch mal herauszufinden, wie das für mich am besten ist.
Okay, also du hast sozusagen wirklich das, was du in der wissenschaftlichen Literatur gelesen hast, für dich versucht, in die Praxis umzusetzen.
Genau, also ich würde sagen, wie bei allen Dingen im Leben, es ist ein Prozess und man lernt stetig weiter.
Ja.
Aber es ist natürlich ein ungemeiner Vorteil, dann in der Situation zu sein, ein Psychologiestudent zu haben mit ausreichend Zugang zu Studien und so weiter und so fort, um auch einfach eine Idee davon zu bekommen, was hilft denn überhaupt?
Ja.
Weil der natürliche Impuls ist natürlich immer, ich habe Schmerzen und ich ziehe mich zurück und ich mache erstmal gar nichts und ich schone mich und so weiter und so fort, was ja bei akuten Schmerzen total richtig ist. Bei chronischen Schmerzen ist es allerdings einfach so, dass man einfach irgendwie wieder den Weg ins Leben zurückfinden muss und einfach gucken muss, was brauche ich, damit ich mein Lebenstraum oder meinen Lebensplan wieder so umsetzen kann, vielleicht mit Abstrichen, aber mein Weg im Leben wieder zu finden mit Krankheit, weil eine chronische Krankheit geht eben nicht weg.
Krass, ja, danke schön für die Antwort. Und also du lässt mich irgendwie gerade wirklich so tief betroffen zurück, auch vor allen Dingen wegen der Zahlen, die du gesagt hast, ne? Also irgendwie jeder Fünfte, das, wenn man jetzt sich mal so umschaut, dann hat irgendwie jeder von uns auch was damit zu tun und keiner beschäftigt sich irgendwie so richtig damit. Vielleicht auch, eben wegen des Stigmas oder eben auch, weil die Leute sie sich dann zurückziehen, statt aktiv damit umzugehen. Also ich habe wirklich ja gerade noch mal gemerkt, wie relevant das Thema für uns alle ist. Bin dir super dankbar, dass wir darüber gesprochen haben heute. Muss aber dir leider auch sagen, dass, obwohl ich irgendwie noch total gerne weiter mit dir sprechen möchte, unsere Folge schon wieder am Ende ist. Aber du kennst das ja von unseren Podcast-Folgen. Mir ist immer total wichtig, dass wir für alle das wissenschaftlich Wichtige oder eben das, was dir heute als meinen Gast besonders wichtig ist, nochmal auf einen Punkt bringen. Und deshalb möchte ich dich bitten, in den 3 Sätzen, die du dir vorher hoffentlich überlegt hast, uns mitzugeben, was für dich und für dieses Thema Stigmatisierung und chronischer Schmerz am wichtigsten ist.
Ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen mit chronischen Schmerzen nicht auf ihre Erkrankung reduziert werden. Mhm. Für viele von uns ist für ein möglichst schmerzarmes Leben so viel Krankheitsmanagement nötig, dass wir durch Therapien und Ärztetermine oft 2 Leben in 1 pressen müssen, obwohl wir, wie gesagt, oft echt nur die Kraft für ein halbes haben. Und trotzdem leisten wir weder weniger oder schlechtere Arbeit, noch sind schlechtere Kollegen oder Arbeitnehmer.
Oder Freunde oder Partner oder Podcast-Teilnehmer. Laura, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir diese Folge heute machen konnten, eben obwohl wir sie verschoben haben. Ich bin super dankbar dafür und wünsche dir ja für dein weiteres Leben, für deine berufliche Zukunft ganz, ganz viel Erfolg und natürlich auch ganz, ganz viel Kraft, dein Krankheitsmanagement so weiterzumachen, dass es dir gut geht damit. Danke, dass du da warst. Tschüss.
Danke auch.
So, und an dieser Stelle, liebe Zuhörende, bleibt mir nur noch der übliche Aufruf. Macht es gerne wie Laura, bringt ein eigenes Thema ein, indem ihr uns beispielsweise eine Notiz da lasst. Wir freuen uns, dass ihr zuhört und auch von euch zu lesen. Alles Liebe und bis bald bei Psych Knowledge.